SRF 1. SRF 1.
Ein herzliches guten Morgen. Das ist der Treffpunkt live aus Davos. Wir stellen jetzt die Zeit ein bisschen führen. Es ist ungefähr 8:30 Uhr und wir gehen führen auf die 5:10 Uhr am Nachmittag. Und dann tönt es so.
Das Lawinenbulletin des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung, SLF.
Und dann kommt der Mann zum Zug da.
Freitag, 17. Januar, verbreitet erhebliche Lawinengefahr.
Der Gendarme ist das einer von diesen Männern und Frauen, die beim Lawinen- und Schneeforschungsinstitut in Davos das Lawinenbulletin zusammenstellt, dass wir dann spätestens um 5:10 Uhr und vorher natürlich auch schon im Internet wissen, wie die Lawinensituation ist. So ein Lawinenbulletin, das schüttelt die Herren und Damen da nicht einfach zum Ärmel aus. Für das braucht es einen Haufen Daten, das muss zusammengetragen werden. Wie es funktioniert, da schauen wir dem Gendarme gerade mal über die Schulter in ein paar Minuten. Am Mikrofon aus dem Schnee, die Ladina Spiess.
Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis, des yeux amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes.
Das ist der Freitagmorgen auf SRF 1. Im Treffpunkt sind wir in Schnee gefahren und wie wenn wir es bestellt hätten, heute Morgen schneit es in Davos. Wir sind aber im Schermen im Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos. Und zwar in der Zentrale, wo Sie, wenn Sie am Nachmittag SRF 1 hören, damals Lawinenbülten hören, wo man Ihnen sagt, wie die Lawinengefahr im Moment ist, auf welcher Stufe das es ist. Der Can Darms ist zuständig, gerade gestern haben wir ihn gehört, heute sehr wahrscheinlich auch wieder, oder?
Ja, das ist richtig so. Guten Morgen miteinander.
Er ist also zuständig für das Lawinenbild, er stellt das zusammen. Für wer ist das überhaupt? Also ich nehme jetzt mal an, für die Schneesportler, die sich überlegen, ob sie mit den Schneeschuhen irgendwo in die Höhe wollen, sind es vor allem die Menschen, die ihr ansprechen mit dem Bülten?
Genau, also zum einen sind das Leute, die einfach gerne ihre Freizeit im Schnee verbringen, sind das Tourengänger, Variantenfahrer, Bergsteiger. Wir machen das Bülten aber auch für die Leute, eben die Pisten- und Rettungsleute, die dann eben Pisten sichern im Skigebiet. Aber nicht nur für den touristischen Bereich, auch beispielsweise für Gemeindelawinendienst, Lawinenkommissionen von Tälern, Tiefbauämter oder auch für die Armee, wenn sie sich abseits im Gelände bewegt.
Sie haben gerade vorher, als wir reingekommen sind, ein Telefon gehabt mit jemandem aus dem Safiental, der noch eine Auskunft hat wollen, über eine Strasse hinterher fahren kann, obwohl erhebliche Lawinengefahr ist. Gibt es das noch häufig, dass die Leute dann persönlich ihnen anrufen?
Das gibt es noch etwa, die das jemand anruft und wir probieren dann auch immer zu helfen. Oder was wir da oben nicht können von der Foss, wir können nicht einen einzelnen Hang beurteilen. Was wir mit dem Lawinenbild machen können, das ist eine regionale Prognose. Aber was wir natürlich ihm können jetzt, oder was ich ihm jetzt heute Morgen am Telefon gesagt habe, ist, wie sieht das im Moment bei ihm aus oder was erwarte ich bei ihm für Lawinen?
Und das Lawinenbülten, das schüttelt er nicht einfach so zum Ärmel aus, wie der Schnee vom Himmel oben runterkommt. Da steckt ein Haufen Arbeit dahinter. Ich habe jetzt in dem Büro ein bisschen rumgeschaut und etwa 71 Schweizer Karten zählt mit ganz vielen verschiedenen Farben und Zeichen. Bahnhof, ich komme überhaupt nicht raus. Gendarmes, können Sie uns kurz erklären, wie so ein Lawinenbülten jetzt auch mit all diesen Informationen, die ich hier rundum auf diesen Schweizer Karten sehe, zusammengestellt wird?
Ich sage jetzt, grundsätzlich sind wir in der Schweiz mal in der glücklichen Lage. Wir haben sehr viele Daten. Wir haben etwa 200 Beobachter und etwa 100 automatische Stationen, die uns täglich Messwerte liefern. Und eben gerade weil das so viele Messwerte sind, sieht man eben hier in dem Warnraum so viele Karten, weil wir sind natürlich auch angewiesen, um die Daten in kurzer Zeit zu analysieren. Und für das müssen wir sie so räumlich darstellen.
Und die 200 Beobachter, sind das freiwillige Schneefreaks oder was sind das für Leute?
Es sind schon Leute, die sehr interessiert sind am Schnee. Also sie sind, in dem Sinn kriegen sie von uns eine kleine Entschädigung im Frühling, aber also fürs Geld macht das niemand. Da muss man schon eine tiefe Überzeugung und Freude an der Materie haben.
Und dann schalten 200 Mal das Telefon bei Ihnen und jeder sagt, wie es gerade aussieht.
Zum Glück ist das nicht so. Wir nutzen da mittlerweile auch die modernen Möglichkeiten der Kommunikation. Wir haben eine Plattform im Internet und da haben wir die Fragebögen aufgeschaltet. Und die können sie täglich ausfüllen und uns übermitteln.
Und dann kommt denn das zusammen? Wir stehen jetzt da gerade vor zwei so Computer, wo es blinkt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Schnee, neue Schneemenge von der 24 Stunden anzeigt. Kommen dann all die Daten, die von diesen 200 Schneebeobachtern reinkommen, da zusammen und es gibt ein Endresultat schlussendlich?
Genau, also die Daten die kommen alle zu uns auf den Foss und dann sind wir da natürlich angewiesen auf ein bisschen Spezialsoftware, dass wir uns das Zeug überhaupt können, darstellen lassen. Also wir haben auch ein grosses Entwicklerteam bei uns im Haus, das eigentlich nur für uns, für die Lawinenwarnung, solche Tools entwickelt. Und wir sehen jetzt hier beispielsweise, wenn wir jetzt hier schauen, San Bernardino, da hat jetzt der Beobachter heute Morgen 25 cm Neuschnee gemessen allgemein im Süden oder auch beispielsweise im Oberengadin. Jetzt so 20, 25 cm Neuschnee seit gestern Abend.
Und wir hören es ja unter anderem dann in den Verkehrsmeldungen, wenn es heisst, San Bernardino-Route für den Schwerverkehr gesperrt. Das heisst also, es hat auch etwas damit zu tun. Es hat Neuschnee gegeben und ihr seid dann auch so ein bisschen mehr auf dem Beobachtungsposten bei solchen Sachen dann.
Ja, es ist natürlich immer abhängig von der Situation. Wenn die Schneedecke an sich ungünstig ist, dann wird es schon relativ schnell kritisch. Mit wenig Neuschnee, sonst mag es ein bisschen mehr leiden. Aber sobald es Neuschnee gibt, gibt es für uns immer mehr Arbeit. Das ist ja so.
Mehr Arbeit, auch ein gutes Einschätzen von der Lawinensituation, die dann in fünf verschiedene Gefahrenstufen aufgeteilt wird. Wie man zu diesen Gefahrenstufen überhaupt gekommen ist, wer das erfunden hat und wie die beurteilt werden, das fragen wir den Can Darms in ein paar Minuten hier auf dem Eis im Treffpunkt.
We can walk the never ends all along the river. ever sand. Sunny days are here to stay, ever since you looked my way. Only been a week or so, time enough for love to grow. By the fateful morning came, the final kiss, the Paris rain. And wide awake I dream of you. I can't go on with love so blue. No, 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 chérie. No, I don't think I'll live another day. No, 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 merci. Not as long as my love is away. No, 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 chérie. I won't sleep until you're here with me. No, 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 merci. Oh. Mm. I once loved and loved before. Well, that I would love no more. I roamed the streets so aimlessly. Then an angel came to me. You found me on the Notre Hill. Fill my heart with love so real. Love can bring and take away. The pain it seems is here to stay. And wide awake I dream of you. I can't go on with love so blue. No, 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 chérie. No, I don't think I'll live another day. No, 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 merci. Not as long as my love is away. No, 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 chérie. Till you're here with me. No, 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 merci. I cannot go on with love so blue. No, I don't think I'll live another day. No, 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 merci. Not as long as my love is away. No, 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 chéri. I won't sleep until you're here with me. No, 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 merci. On and on and on and on and on. But I cannot go on with love so blue. No, 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 there's only darkness till you're here with me. No, 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 on and on and on and on and on. Oh.
Con lejía las de mí.
Das ist Musik aus den Anden, La Collegia von Rodolfo I. Sutipica. SRF 1, der Treffpunkt, live aus Davos. Wir sind im Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Bei mir ist der Can Darms, einer von den Leuten, die am X-Lawinenbulletin liest bei uns auf SRF 1 am Nachmittag. Gerade nach dem Wetter, um 10 vor 5 Uhr. Und wo dann auch die Gefahrenstufen bekannt gibt. Can Darms, die 5 Gefahrenstufen, die es gibt bei der Lawine, was sind das für Stufen?
Also heisst es dann, die gering, mässig, erheblich, gross und sehr gross.
Und wer tut das einteilen? Also wer bestimmt das, was es jetzt ist?
Das machen wir hier oben, nachdem wir all die Daten analysiert haben. Wichtig ist einfach in dem Zusammenhang, dass man weiss, es gibt keine Software, die uns dann einfach die Gefahrenstufe ausspuckt. Darum tun wir das immer, die ganze Analyse, die passiert im Kopf des Prognostikers. Und eben darum ist es auch wichtig, dass man das nicht ein allein Bild macht und das nachher online stellt, sondern dass man da immer mindestens Zweiter sind. Weil so merke ich beispielsweise heute Morgen, da habe ich noch Argumentationsschwierigkeiten. Oder wenn ich irgendwo etwas falsch überlegt hätte, dann würde das mein Arbeitskollege auch merken.
Und wenn jetzt so ein bisschen Diskussion ausbricht zwischen mässig und erheblich, dann gehen wir eher eine Stufe höher wieder tiefer?
Nein, das kann man so nicht sagen. Es sind verschiedene Faktoren, die eigentlich die Gefahrenstufe oder die Festlegung der Gefahrenstufe beeinflussen. Also zum einen ist das die Schneedeckenstabilität, das ist so ein Mass, wie gut die Schichten miteinander verbunden sind. Dann, wie leicht kann man Lawinen auslösen, wie gross werden die Lawinen, was sind das für Lawinen und hat es viele Gefahrenstellen oder eher weniger und dafür grössere Lawinen. Sind die Faktoren, die spielen so ineinander hinein. Und es ist in dem Zusammenhang auch wichtig, dass man nicht nur anschaut, was haben wir denn jetzt für eine Gefahrenstufe, sondern auch, was steht denn in dieser Beschreibung zu dieser Gefahrenstufe.
Was steht denn dort noch dazu?
Zum Beispiel, wenn man jetzt zwei recht unterschiedliche Situationen nimmt, bei gleichen Gefahrenstufen, in einer Messung kann jetzt beispielsweise stehen, es hat relativ viele Gefahrenstellen, die Lawinen, die man auslösen kann, die sind aber nur klein. Oder es kann beispielsweise heissen, es hat wenig Gefahrenstellen. Dafür, wenn man dann mal etwas auslöst, dann kann es relativ gross werden. Und das bedeutet ganz etwas anderes für den, der dann draussen unterwegs ist.
Mhm. Und vor allem, also die Verantwortung, die ihr habt, ist ja auch riesig. Ich komme noch mal zurück auf das, was ich vorher gesagt habe. Ein Herr hat angerufen aus dem Safiental. Lawinengefahr ist erheblich. Er fragt, ob er hindern darf ich fahren bei dieser Strasse. Und sie haben ihm gesagt, ja, ist kein Problem. Ja, wenn jetzt gleich etwas passiert.
Ja, also ich habe ihm schon nicht gerade gesagt, ja, kein Problem drauf, los. Aber ich habe ihm einfach können sagen, dass wir im Moment in dem Gebiet nicht davon ausgehen, dass wir spontane Lawinenabgänge haben, die bis auf die Strasse kommen. Das ist das, was ich ihm können sagen. Und sonst, was dann eben die Leute draussen daraus machen. Oder? Wir mit dem Lawinenbulletin, wir schätzen die Lawinengefahr einschätzen. Und das draussen, eben das Lawinenrisiko, wie sich die Leute verhalten oder ob jetzt dort die Strasse durchgeht oder nicht, das können wir nicht berücksichtigen beim Lawinenbulletin.
Und es ist eine Warnung und nicht ein Verbot, das muss man ja auch mal sagen. Oder? Wenn jemand in eine Lawine kommt, kann man nicht sagen, der hat sich strafbar gemacht, der hat sich nicht an ein Verbot gehalten.
Das ist so, es ist eine Warnung und man muss das auch immer in einen Kontext setzen. Wenn man jetzt beispielsweise heute eine erhebliche Lawinengefahr hat und man ist in einem Skigebiet unterwegs auf Variantenabfahrten, wo sehr viel befahren werden, dann ist das dort auch etwas anderes. Und wir tun ja im Lawinenbild immer das freie Skigelände einschätzen.
Erheblich, das ist irgendwie noch nicht so schlimm für mich jetzt als Wort, einfach von der Bezeichnung her. Ist man da nicht ein bisschen zu mild bei der Wahl der Wort für die Lawinengefahr, für die verschiedenen Stufen? Also müsste man nicht fast sagen, Lebensgefahr anstatt nur erheblich?
Ja, Lebensgefahr bei erheblich würde ich jetzt schon noch nicht gerade sagen, aber Begriffe sind sicher nicht einfach verständlich. Und man muss da auch so ein bisschen den Kontext sehen, das sind europäisch genormte Gefahrenstufen. Mal noch früher hat jedes Land ein bisschen eigene Gefahrenstufen gehabt, dann haben wir sich geeinigt. Und jetzt da wieder etwas ändern, das ist wahrscheinlich nicht so einfach, selbst wenn man es wette.
Wenn jetzt ein Variantenfahrer irgendwo, ich sage jetzt im Urnerland, auf eine Tour geht und er hört und liest auf slf.ch das Lawinenbulletin, wie wichtig ist es, dass er sich vor Ort gleich noch erkundigt, weil ihr ja nicht jeden einzelnen Punkt in der Schweiz abdecken könnt?
Das ist eigentlich matchentscheidend, dass er dann vor Ort selber eine Beurteilung vornimmt. Wie schon gesagt, wir machen die regionale Prognose und die Gefahrenstufe, die gilt auch nicht für den Einzelhang, sondern für den Einzelhang muss man sich eigentlich eher die Frage stellen, hat man jetzt dort ein Lawinenproblem oder nicht? Und die Frage oder die Entscheidung, die können wir dem Tourengänger nicht vom Büro aus abnehmen. Das muss er sich selber ausbilden und dann entsprechend vor Ort entscheiden.
Und eben auch bei den Leuten nachfragen, die wirklich etwas verstehen, die dort vor Ort sind.
Es empfiehlt sich sowieso immer, wenn man so unterwegs ist, dass man beispielsweise beim Pistenrettungsdienst fragen oder den Hüttenwart, weil die kennen ihr Gebiet einfach am besten.
Das ist der Can Darms. Er ist einer von den Männern und Frauen, die hier beim SLF das Lawinenbulletin macht. Er selber ist Lawinenprognostiker von Haus aus, Geograf, einer von über 120 Leuten, die zu Davos im Schnee- und Lawinenforschungszentrum arbeiten. Wir sind in seinem Büro und jetzt ist es dann aber mal Zeit, ins Feld, in Anführungszeichen, rauszugehen, voraus in den Schnee. Und wir schauen gerade vor Ort an, wie das aussieht mit so einer Beurteilung vom Schnee, weil wir haben so viel schon gelernt, der Crispin Zimmermann, der Produzent von dieser Sendung und ich. Schnee ist nicht einfach gleich Schnee. Und um Ihnen das zu erklären, gehen wir ein bisschen Kälte raus in ein paar Minuten.
Verkehrsinfo SRF von 9.33 Uhr. Ein Hinweis zum Straßenzustand. Vor allem im Tessin und in Graubünden schneit es zurzeit teils kräftig bis ins Flachland. Bis am Nachmittag oder Abend ist keine Wetterbesserung in Sicht. Sie müssen daher vielerorts mit Schnee auf den Fahrbahnen rechnen. In Graubünden ist wegen starken Schneefällen die A13 Bellinzona Chur zwischen Bellinzona Nord und Thusis Süd zurzeit in beiden Richtungen für Lastwagen gesperrt. Im Tessin ist zudem wegen Schnee bedeckte Fahrbahn die A2 Gotthard-Chiasso zwischen dem Gotthard-Tunnel und Lugano Nord für den Schwerverkehr gesperrt. Lastwagen werden in den Warteräumen angehalten. Und weiter im Tessin, dort ist die A2 Chiasso-Gotthard zwischen dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda und Airolo schneebedeckt. Zudem besteht auf der A2 Richtung Chiasso zwischen Bellinzona Süd und dem Monte Ceneri-Tunnel Schneekettenpflicht für Lastwagen.
Sadness, a broken heart, and only me to blame for every single part. No science or religion could make this whole. To be loved but never loved, to have but never hold. It's a lie. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly. Take a
of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, nowhere safe. When tears aren't big enough, our love turns into hate. It's a life alone and a desperate need to be held, to be loved so. This is gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly.
Sentimental reason. I've my heart.
Der Treffpunkt am Freitagvormittag. Wir sind in Davos im Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Und auch wenn wir es bestellt hätten, ist es gekommen, schneien. Es schneit immer noch im Moment. Und wir haben es gemerkt, seit wir da sind, dass Schnee eben nicht gleich Schnee ist, vor allem nicht für die Forscher. Und das ist ganz wichtig, auch zu wissen für das Lawinenbild, wie die Beschaffenheit vom Schnee ist. Und jetzt sind wir draußen im Schnee. Und weil ich sehr einen charmanten Produzent mit dabei habe, Crispin Zimmermann, hat er voll auf Gentleman gemacht und hat gesagt, die kalte Geschichte die übernehme ich. Und er steht jetzt draußen mit zwei Experten vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Crispin Zimmermann, hast du jetzt die Schaufel schon in der Hand? Bist du schon dran am Schaufeln da draußen?
Das hat Ingrid Reiweger und Ben Reuter übernommen. Sie sind seit 6 und 7 Jahren die Leute, die da Feldversuche machen, die eben auch hinter ins Institut gehen und sich eingraben und ganz tief in den Schnee hineinschauen. Und die haben da so eine Aussparung gemacht. 60 cm Schnee hat es um uns herum und es schneit uns aufs Mikrofon und auf die Kopfhörer und überall hin. Aber die beiden, ich muss mich da jetzt ein bisschen bücken, die sind da im Schnee unten, haben ein Blöckchen in der Hand und überprüfen den Schnee. Ich sehe weiss, was sehen Sie, Ben?
Ja, es hat über Nacht geschneit, es hat ungefähr 5 cm Neuschnee gegeben. Und dieser Neuschnee ist jetzt auf eine gut verfestigte Schneedecke gefallen. Wenn wir die Schneedecke abstechen, dann sehen wir schon so kleine Schichten rausschauen. Im Prinzip schaut es aus wie eine Cremeschnitte, würde ich sagen. Hat zwischendrin so Krusten und wieder weichere Schichten.
Und genau die Schichten sind entscheidend für die Arbeit von diesen zwei Leuten, Ingrid Reiweger. Welche Schicht ist momentan die, die zur Lawinenbildung beitragen kann oder eben nicht?
Höchstwahrscheinlich die unter der Neuschneedecke, also unter 20 cm Neuschnee. Weil hier sehen wir, oben ist so weicher, relativ gut verfestigter Schnee. Und hier drunter ist eine Grenzschicht, wo man schon sieht, hier wird wahrscheinlich die Lawine abbrechen.
Und es sieht wirklich aus wie eine Cremeschnitte oder wie eine Art Schwarzwälder-Torte. Es ist ein Abbild vom Winter, wo wir bis jetzt gehabt haben. Jede Schneeschicht tut wieder einen neuen Ring oder eine neue Schicht aufschichten. Und die beiden, die graben sich eben ein. Die haben zum Beispiel eine Schaufel. Ganz simpel. Mit einer Schaufel kann man schon Wissenschaft betreiben. Was macht ihr mit dieser Schaufel?
Ja, mit der Schaufel stechen wir die Schneedecke ab, sodass wir eine schöne Profilwand haben. Die Schaufel hat noch eine sehr glatte Rückseite, sodass wir die Schichten dann sehr gut sehen, wenn wir es abgestochen haben. Da schaufelt man ein Loch, dass man Platz drin hat. Und dann geht es von oben nach unten durch mit dem Finger und man nimmt die Härte, die Kornform, die Korngröße und die Temperatur auf.
Und auch das Ohr ist sehr entscheidend, weil die beiden können zum Beispiel mit der Schaufel auf den Schnee drücken und dann hören sie einfach und dann wir hören es jetzt auch, wir nehmen jetzt mal das Mikrofon anheben. Und aus dem Ton ziehen ihr bereits Rückschlüsse, wie der Schnee beschaffen ist.
Also die Schaufel kann natürlich jetzt nicht eine genaue Beobachtung ersetzen, aber man merkt schon einmal, oben ist es weich, da hört man ganz wenig und je weiter tiefer man kommt und stößt auf die Krusten, desto mehr kratzt es und da wird die Schneedecke härter.
Ingrid Reiweger, seit 7 Jahren machen Sie das und Sie haben gesagt, sogar im Sommer. Im Sommer sind Sie im Labor, wo es kühl ist, müssen Sie die Windjacken anlegen und Schnee untersuchen. Warum haben Sie sich für den Schnee entschieden als Wissenschaftsobjekt?
Weil es ein faszinierendes Thema ist, die Natur zu verstehen und weil Schnee außerdem noch relativ nah zur Anwendung ist. Also man betreibt eigentlich relativ grundlegende Materialwissenschaft und ist doch relativ nah an den Anwendern, an den Bergführern, an den Lawinenprognostikern. Das finde ich schön.
Und der Schnee unter dem Mikroskop, auch der hat Faszination. Sie haben vorher eine Lupe in der Hand gehabt und so ein Kärtchen mit so ganz kleinen Quadratchen drauf, wo man geschaut hat, wie die Schneebeschaffenheit ist. Wie sieht der Schnee aus, wenn man ganz nahe, nur ein paar Zentimeter von ihm weg ist? Was ist der Schnee?
Also es gibt Schnee, ist nicht gleich Schnee. Also der Neuschnee, der kommt, das sind diese Flocken, die wir kennen, diese sechseckigen. Mit der Zeit wird der Schnee runder. Und wenn er länger in der Schneedecke ist, wo ein starker Temperaturunterschied ist, dann bilden sich kantige Kristalle, die schon wie Becher ausschauen.
Wir lassen jetzt auch wieder arbeiten. Ihr habt noch ganz andere Instrumente, die ihr hier habt. Rammsonden, wo ihr schauen könnt, wie tief geht die rein. Ihr habt auch Computertechnik, die hier zum Einsatz kommt. Wie lange geht jetzt euer Arbeitstag noch? Könnt ihr jetzt schon Pause machen? Ihr habt jetzt immerhin schon reingeschaut. Oder müsst ihr jetzt noch den ganzen Tag im Schnee sitzen?
Ja, wir müssen jetzt erst mal richtig loslegen. Wir wollen ja auch noch einen Test machen und schauen, wie kritisch die Schneedecke heute ist. Und da haben wir sicherlich noch eine Stunde.
Wir schauen den beiden noch etwas über die Schulter im Verlauf dieser Sendung und lassen sie jetzt mal weiter schaufeln, schauen und sich da eingraben in die Schneedecke.
Eine ganze Stunde haben wir sicher nicht mehr Zeit, Crispin, aber es gibt doch noch zwei, drei Geräte, wo unser Produzent von dieser Sendung noch genauer anschaut. Draussen im Schnee, zu Davos beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Treffpunkt auf SRF 1 aus Davos, Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Und wir sind tatsächlich am Forschen. Hinten aussen im Garten von dem Forschungszentrum sind zwei junge Forscher dran, um den Schnee zu bestimmen, die verschiedenen Schneeschichten. Der Crispin Zimmermann ist im Gespräch mit ihnen, hat uns vorher gesagt, dass so ein Stück Schnee, das sie da raus sagen, aussieht wie ein Cremeschnitten. Und wenn Sie vielleicht heute Nachmittag einen Cremeschnitt essen oder ein Stück Torte, dann nehmen Sie mal einen Löffel oder die Tortenschaufel, heben die auf das Tortenstück drauf und drücken dann einmal. Und was passiert? Logisch, es fällt zusammen. Und das ist beim Schnee nicht anders. Und das, genau das, gibt einen Haufen Erkenntnis für die Lawinenbülten, Crispin Zimmermann.
Unsere Cremeschnitte ist jetzt einfach 60 cm hoch und das ist die Schneedecke, die wir momentan haben, da hinten dran am Institut für Schnee- und Lawinenforschung. Und neben mir ist der Ben Reuter. Er hat eine rote Schaufel, Metallschaufel und macht jetzt einen sogenannten, Achtung, Kompressionstest. Etwas, wo die Leute, die auf Bergwanderungen gehen, auch können machen. Sie macht es jetzt aber so ein mit wissenschaftlichem Hintergrund. Ich lasse jetzt einfach mal da drücken mit
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
zack. Also zehnmal langsam drauf oder so leicht draufhauen und dann zweimal richtig stark. Und dann ist die Grämschnitte oder eben der Schneequader, den wir hier haben, etwa noch halb so gross. Und die Wissenschaftler tun jetzt mit den Händchen ganz leicht Schicht für Schicht abtragen. Das sieht für mich aus wie zwei, die einfach hinter dem Haus spielen oder irgend so etwas machen. Ich komme noch nicht ganz draus, was ihr jetzt genau gemacht habt. Was ist da jetzt passiert?
Also wir hatten ja gerade das Schichtprofil aufgenommen, indem wir die einzelnen Schneeschichten charakterisiert haben mit Lupe und Raster. Und jetzt haben wir einen Kompressionstest gemacht, um zu schauen, welche Schichtverbindungen kritisch sind. Und da haben wir jetzt herausgefunden, dass unter der Kruste, wie erwartet, es zu einem Bruch kam und diesen Bruch schon beim 12. Schlag. Und Schläge bis zum Schlag 13 gelten als kritisch. Also dort ist eine Schwachschicht.
Also man würde jetzt nochmal schnell Cremeschnitte nehmen, um das anschaulich zu machen. Wenn man mit dem Gäbeli oben drauf geht, dann schaut man, wie viel Mal kann man oben drauf drücken oder schlagen, bis Biskuit zum Beispiel bricht. Und dann hat man eine Erkenntnis. Dann weiss man nämlich, wie stabil ist die ganze Geschichte. Das macht ihr mit dem Schnee, das macht ihr jetzt da hinter dem Haus, hinter dem Institut. Wo wird das sonst überall auch noch gemacht? Also auch im Skigebiet? Oder ist das jetzt etwas, wo man an x Orten machen kann?
Ja, solche Schneeprofile und auch solche Stabilitätstests werden von den ganzen Beobachtern über die ganze Schweiz gemacht, die fürs SLF arbeiten und wichtige Informationen für die Lawinenwarnung zusammentragen.
Das sind zwei von ganz vielen, die die Tests machen, die für das Lawinenbulletin arbeiten und schlussendlich auch für die Schneesicherheit, die Ingrid Reiweger und der Ben Reuter.
Und die Rätin Spahn ist gerade auch noch vorbei, da bei uns im Treffpunkt hinter dem Garten vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos. Ja, es ist so eine Sache mit diesen Lawinen, oder? Wir haben in den letzten Wochen, in den letzten Tagen immer wieder traurige Meldungen gehabt. Bereits schon 12 Lawinentote in dem Winter. Die Sicherheit ist ein Riesenthema. Die Prävention auch. Auch, ich würde jetzt mal sagen, darauf achten, was einem die Experten sagen und sich nicht einfach darauf verlassen, es ist ein schöner Tag, wir gehen jetzt ein bisschen in die Berge rauf. Wir reden über die Sicherheit, über die Prävention und wir sagen ihnen auch, was für eine Gewalt so eine Lawine tatsächlich hat, mit was für einem Druck, dass die oben runterkommt. Das alles im Treffpunkt noch in der nächsten Stunde aus Davos.
Little hands, little hands, what can they be? They come in many shapes and sizes. Little boys always love to play, but something is not quite right. Little hands won't come out today, he's scared of a horse that might bite. Oh, little hands, little hands. Can it be? Your thoughts are filled with such confusion. Little hands, when will you see? You're barking up the wrong conclusion. Professor Man asked him oh so nicely, why will you not come out? Little hands tells him most politely. Strange disguises. Professor Man shakes.
Im Treffpunkt sind wir zu Davos zu Gast beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Und ich sitze hier in der sogenannten Snow Lounge, also der Schnee Lounge, und sitze vor einem faszinierenden Bild. Stahlblauer Himmel oben, ein wunderschöner Schneeberg und eine faszinierende Lawine. Zum Anschauen ist es irrsinnig. Aber wenn man drin ist, ist es eine Katastrophe. Es ist ein Bild von einer Lawine aus dem Val de la Sion, wo auch verschiedene Messgeräte stehen vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Messgeräte, die genau bei dieser Lawine, wo ich jetzt das Bild anschaue, zum Teil auch kaputt gegangen sind. Was die Messgeräte über Lawinen aussagen, was für ein Wesen, für eine Beschaffenheit eine Lawine überhaupt hat, das besprechen wir mit einem der über 120 Experten hier zu Davos, Thomas Feissl, in ein paar Minuten. Am Mikrofon aus Davos, Ladina Spiess.
Mon premier amour et mon second amour, c'est toi. Ta façon de te moquer parfois de moi. Mon troisième amour, mon quatrième amour, c'est toi. Parce que j'admire le rythme souple du bruit de tes pas. Au milieu de la nuit de juillet, il faut le dire, je dis. Car maintenant plus rien n'est comme avant. C'est jeudi et jeudi je t'aime. Mon cinquième amour et mon sixième amour, c'est toi. Tu me fais rire et même le pire m'attire, j'ignore car j'adore. Mon septième amour, c'est toi, toujours toi. Des îles irréelles, le son sonore de ta voix. Au milieu d'une nuit de juillet, il faut le dire, je délire. Au milieu d'une nuit de juillet, il faut le dire, je délire. Car maintenant plus rien n'est comme avant. C'est jeudi et jeudi je t'aime. Mon huitième, mon neuvième amour, c'est toi, quand tu me prends tendrement dans tes bras. Un jour sans te voir me pèse comme trois mois. Mon dixième amour, c'est toi, encore toi. Car maintenant plus rien n'est comme avant. Ni les lieux, ni les pensées, ni les choses, ni les gens. Ni les lieux, ni les pensées, ni même les mots, plus rien n'est comme avant.
Musik aus der Schweiz, der Michael von der Heide auf SRF 1. Der Treffpunkt, das Gast, das Davos, dort in dem Gebäude, in dem Zentrum, wo man genau untersucht, was eigentlich mit dem Schnee und der Lawine ist und da aus diesen Untersuchungen und Forschungen immer wieder neue Erkenntnisse rausholt. Wir möchten gerne jetzt hier im Gespräch mit dem Thomas Feissl, er ist Doktorand und diplomierter Meteorologe. Mit ihm möchten wir gerne das Wesen von so einer Lawine ein bisschen genauer anschauen. Also ins Innenleben beziehungsweise die verschiedenen Typen von Lawinen. Weil genau wie Schnee nicht Schnee ist, Thomas Feissl, ist auch eine Lawine nicht einfach eine Lawine. Was gibt es für verschiedene Arten, Typen von Lawinen?
Ja, also ich würde eben auch sagen, es gibt keinen nur eine Art von Lawinen. Man kann das nicht pauschal sagen. Das hängt hauptsächlich von der Schneeart ab, welche Lawinen wir sehen. Ob der Schnee nass ist, ob der Schnee trocken ist. Je nachdem, ist die Lawine schnell oder langsam, ist sie groß oder klein. Was man vielleicht pauschal sagen kann, dass alle Lawinen gefährlich sind und für uns auch sicher faszinierend.
Es ist faszinierend, gerade auch das Bild, das wir hier vor uns haben, einer Lawine im Val di Lacion. Das ist unglaublich schön, sage ich jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, zum Schauen. Ist jetzt das eine Staublawine? Oder wie sagt man jetzt dem? Wie sagt jetzt der Fachmann dieser Lawine? Die aussieht wie ein ganzer Haufen schöne so Wolken, die man manchmal am Himmel sieht.
Ja, das ist eine typische Staublawine. Also diese Lawine wurde 1999 künstlich ausgelöst. Und das war die größte Lawine, die an diesem Versuchsgelände ausgelöst wurde. Es wurden auch Messgeräte zerstört, die wir in diesem Hang dafür eingebaut haben. Und die Drücke, die diese Messgeräte gemessen haben, bevor sie zerstört wurden, waren ungefähr 100 Tonnen pro Quadratmeter. Das kann man sich so vorstellen wie 100 Autos aufgestapelt auf einen Quadratmeter.
Also so eine Gewalt hat die Lawine gehabt? Schon von Anfang an oder erst gegen den Schluss, wenn sie Tempo gewonnen hat?
Ja, am Anfang startet eine Lawine immer bei Null, also sie fließt los. Und erst im Laufe der Lawine entstehen diese Kräfte, entstehen diese Geschwindigkeiten. Und Geschwindigkeiten, die bei dieser Lawine gemessen wurden, waren 300 Kilometer pro Stunde. Vielleicht zum Vergleich, der Rekord bei Skifahren liegt bei 130 Kilometer pro Stunde auf einem gut präparierten Hang mit allen Sicherheitsvorkehrungen. Also man kann sich vorstellen, dass man bei so einer Lawine hat man keine Chance zu flüchten oder wegzufahren.
Hört man denn das nicht? Also wenn ich das Bild wieder, wenn ich das sehe, die riesen Massen von Schnee, dann denke ich mir, das tönt doch auch gewaltig. Das ist doch ein Wummen und ein Grollen da in den Bergen. Hört man es denn nicht, dass man vielleicht noch frühzeitig könnte weg?
Also gerade so Staublawinen sind am Anfang sehr leise. Im Laufe der Lawine, wenn Wald zerstört wird oder wenn sie über Steine fließt, dann können Geräusche entstehen. Aber so im Prinzip sind Staublawinen sehr leise und man hört nicht unbedingt, dass sie kommt.
Und darum auch fast keine Chance mehr zum Ausweichen. Man kann dann nicht links oder rechts. Die sind ja oftmals, wenn es auch sehr, sehr breit, oder? So Lawinenkegel.
Ja, das hängt ganz vom Hang ab, aber Lawinen können sehr groß und sehr breit sein und fließen eben bis ins Tal normalerweise. Das heißt, bis dahin, wo es wirklich flach ist.
Also wenn Sie sagen 300 Stundenkilometer, das ist eine unglaubliche Gewalt. Da hilft ein Schutzwald auch nicht mehr, oder? Der knickt um wie Zündhölzli.
Ja, genau wie Zündhölzer. Also auch diese Messanlage, die zerstört wurde, das war ein Metallpeiler, der auseinandergebrochen ist wie Zündhölzer. Also die Metallstücke sind auf der Lawine geschwommen. Man hat zuschauen können, wie Zündhölzer sind.
Das ist unglaublich. Sie haben die Messgeräte angesprochen, die da kaputt gegangen sind. Was ist denn noch übrig geblieben von dieser Messstation nach dieser Lawine, die man künstlich ausgelöst hat?
Ja, man hat dann wieder alles aufgebaut und alles stabiler gebaut, weil man dann gewusst hat, was passieren kann. Und jetzt stehen noch viel mehr Geräte in diesem Hang wie vorher. Also man kann Geschwindigkeiten messen, man kann die Höhe der Lawine messen, man kann die Ablagerungen vermessen und die Drücke. Und somit hat man eine sehr gute Datenbasis für Modelle, wo wir hier entwickeln.
Was machen Sie denn nachher mit dem? Sie sagen Modellentwickler, aber was für eine Erkenntnis ziehen Sie daraus für die Forschung? Für nachher auch, ich sage jetzt, der SRF1-Hörer, die Hörerin, die zulässt und die Tourengängerin ist und das Lawinenbild dann lässt.
Ja, also dem SLF ist es gelungen, eine allgemeine Theorie zur Lawinendynamik zu entwickeln. Eben anhand dieser Daten kann man Modelle validieren, kann man Modelle verbessern. Und mit diesen Modellen kann man dann Lawinen an anderen Hängen berechnen. Und das ist eine große Hilfe, für, wenn man Verbauungen planen muss oder für Sicherheitsaspekte.
Also die Forschung, die ganz wegweisend ist, gerade auch bei Überbauung oder bei Bauprojekten. Das war Thomas Feissl vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Wir sind noch bis um 11 Uhr da mit dieser Sendung, mit dem Treffpunkt. Und wenn ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, das ist so ein faszinierendes Bild, das sieht so schön aus, kommen wir ins Gespräch mit einem, der wenn so eine Lawine oben ist und die Gefahr, dass Menschen verschüttet sind, muss ausrücken. Es ist der Wally Meier von der Davos Klostersbergbahnen. Er ist der Rettungschef, er ist zu Besuch hier im Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Hat noch einen Begleiter mit dabei, die Wuppi, der Lawinenhund, der ebenfalls mit runtergekommen ist. Und mit ihm reden wir darüber, wie das ist für ihn, wenn er muss ausrücken muss, wenn so eine Lawine kommt. Und was eben auch wir, Sie und ich, als Schneesportler können dazu beitragen, um eine Lawine zu verhindern.
Stay all night. chair. When I get the blues, get me a rocking chair. When the blues overtakes me, I rock right away from there. When I get lonesome, I jump on the telephone. When I get lonesome, I jump on the telephone. Then I call my baby till I'm on my way back home. I say flip, flop, and fly. I don't care if I die. I say flip, flop, and fly. She's so small, she's the mama when it paid for a move. I say flip, flop, and fly. Don't care if I die. Flip, flop, and fly. Don't care if I die. Don't ever leave me, baby, don't say goodbye.
Vormittag der Treffpunkt noch bis am 11 Uhr live aus Davos im Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Zimmer hinter uns im Hintergrund. Im Eingangsbereich findet gerade eine öffentliche Führung statt. Man kann also das Forschungsinstitut auch anschauen. Es findet regelmässig Führungen statt, wo es dann darum geht, wo noch ein bisschen mehr im Detail erklärt wird, wie Lawinen, wie Schneeforschung funktioniert, wie das wir es jetzt in diesen zwei Stunden im Treffpunkt machen können. Bei mir ist jetzt der Wally Meier. Er ist Rettungschef von der Bergbahn Davos Klosters. Und bei mir ganz eine stürmische Hündin. Es ist die Wuppi, der Lawinenhund von Wally Meier, der auch mitgekommen ist. Herr Meier, Sie sind seit 23 Jahren im Einsatz, Mitglied von der SAC Rettungskolonne. Sie sind für die Sicherheit und die Rettung zuständig. Wann war Ihr letzter Einsatz, den Sie haben ausrücken wegen der Lawine?
Wir haben am 27. Dezember einen Lawineneinsatz gehabt, wo eine Person verschüttet ist, wo wir dann haben können lebend bergen. Das ist natürlich eine schöne Geschichte.
Die war wie lange unter der Lawine gewesen, die Person?
Die Person war dann 1 Stunde und 16 Minuten in der Lawine gewesen, was eigentlich nicht normal ist, dass man den auch überleben tut.
Wie fest ist jetzt auch die Wuppi mit involviert bei dieser Rettung?
Ja, also sehr. Weil der Verschüttete hat kein spezifisches Merkmal gehabt, also er hat kein LVS gehabt. Und so haben wir dann 3 Lawinenhunde eingesetzt, die uns den primären Suchbereich angehen und wir können mit Sondieren dann lokalisieren.
Kein LVS heisst, er hat kein Lawinensuchgerät, also die verschiedenen Geräte, die es heute auf dem Gitter dabei gehabt, was eigentlich Pflicht ist, oder?
Ja, es ist schon. Also es ist eigentlich atypisch, dass so, als ein Freerider unterwegs ist, wo nicht ausgerüstet ist.
Was macht das eigentlich mit Ihnen als Rettungschef jetzt da zu Davos Klosters, wenn Leute einfach ab von der Piste gehen, obwohl zum Beispiel erhebliche Lawinengefahr gesagt worden ist im Lawinenbülten oder ihr sogar absperrt?
Ja, ich muss sagen, nicht so viel, weil Freeriden ist eine tolle Winterbeschäftigung. Man muss es von einer anderen Seite anschauen. Wir sind ja für die Sicherheit innerhalb des Schneesportgebiets zuständig. Also der Gast, wenn er eine Tageskarte kauft, dann schließt er quasi einen Vertrag ab. Und die Hauptleistung ist, dass man auf den Berg auf transportiert wird, sicher. Und die Nebenleistungen in dem Vertrag sind, dass man vor alpinen Gefahren geschützt ist, also sprich in unserem Fall vor Lawinen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und auch die Markierungen, wir machen die Markierungen nicht für die Freerider, sondern für die Gäste, die sich orientieren wollen, wo bin ich auf der Piste oder wo ist mein Gelände fertig, wo komme ich ins freie Gelände, wo muss ich mit Gefahren rechnen.
Die gehen ja aber bewusst, die sagen eben auch, das ist ein toller Wintersport, Freireiden, also alle, die das machen. Es ist wirklich etwas Wunderschönes, auch in einer frisch verschneiten Hang da runter, wo sonst noch niemand da runter ist. Sind sich die Leute bewusst, dass sie andere auch in Gefahr bringen mit dem, wenn sie gehen, obwohl eben erhebliche Lawinengefahr ist?
Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Freireiter. Es gibt die, die halt ein bisschen risikobereiter sind und andere, die es wirklich sehr gut und bewusst ausüben tun. Wir sind natürlich im gleichen Boot einerseits im Pistennachgebiet, weil unser Auftrag ist eigentlich, die Pisten und Anlagen vor Gefahren sichern. Und andererseits, wenn natürlich das Brett ausgelöst kommt, das auf die Pisten kommt, dann haben wir ein Problem. Und so sind wir in einem Boot und darum suchen wir eigentlich auch immer den guten Kontakt zu den Freirädern.
Wie häufig kommt das vor, dass Sie die Pisten sperren müssen, weil eben genau gerade die Gefahr ist von Schneebrettern?
Ja, es kommt eigentlich wenig vor, weil man ist schon so gut ausgerüstet. Also man hat technische Hilfsmittel, man hat Fernsprenganlagen. Man kann vor allem bei schönem Wetter den Helikopter einsetzen, effizient für Lawinensprengungen. Es kommt sehr, sehr wenig vor. Also da braucht es schon ein Rechtsereignis, dass es eine grosse Niederschlagsperiode ist mit viel Wind und etc.
Wie fest ist jetzt die Verknüpfung zum Schnee- und Lawinenforschungsinstitut, jetzt gerade wenn es darum geht, der Entscheid, ob ihr Lawinen künstlich auslösen müsst, ihr da miteinander reden?
Ja, also, weil wir halt gerade das SLF zu Davos sind, da haben wir schon ein recht kollegiales Verhältnis miteinander. Also, wir tun ab und zu mit den Lawinenwarnern auch noch telefonieren, schießen sicher auch auf unsere Informationen froh, die wir ja schon morgen früh abgeben können. Und andererseits profitieren wir von ihnen natürlich auch in grossem Mass.
Dann habe ich das richtig verstanden. Sie jetzt als Rettungschef. Ich meine, das Wort Rettungschef bedeutet ja, Sie sind immer unterwegs, Sie gehen ab und zu in Lawinen, gehen Leute suchen. Es impliziert ein bisschen, dass Sie viel retten müssen. Aber der Hauptjob, die Hauptaufgabe von Ihnen ist eigentlich das Sichern.
Ja, das ist so. Wir haben eigentlich, unterteilt sich der Job in drei Elemente. Das ist einmal sicher die Lawinensicherung. Das ist ein sehr grosser Anteil. Dann die Pistenrettung, also alle Verletzten noch von der Piste zu bergen. Und dann die Lawinenrettung, das ist dann eigentlich der kleinste Teil. Und das ist sehr stark auch noch in Zusammenarbeit mit der alpinen Rettung, weil wir sind ja eigentlich nur 2 Meter plus oder Schwungbreite für Markierung zuständig. Und dann ist das Gelände, wo die alpine Rettung zuständig ist. Aber weil wir Doppelmandat hat viel, machen wir natürlich so eine Rettung auch.
Der Rettungschef von der Bergbahn Davos Klosters, der Wally Meier, mit seinem Lawinenhund. Der Wuppi, darf ich noch mal so ein Gutschen haben? Also nicht für mich, für den Hund. Weil sie so brav und ruhig war in dieser ganzen Zeit. Wally, schau, da. Nein, nicht Wally, Wuppi. Entschuldigung, der Wally Meier und Wuppi. Das verwechselt man gleich mal noch. Danke vielmals, Wally Meier, fürs Abkommen extra jetzt für diese Sendung. Wir gehen gleich weiter nachher zum Hans-Uli Reiner. Der Hans-Uli Reiner hier im Haus daheim am Arbeiten im Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Er tut uns zeigen, was es alles so braucht, wenn man auf der Piste ist, beziehungsweise abseits von der Piste. Wir haben es gerade vorher gehört, jemand, der verschüttet worden ist, ohne Lawinensuchgerät, was es da für Möglichkeiten gibt, von der Ausrüstung, dass man so gut wie möglich geschützt ist vor diesen Gefahren. Das sind ein paar Minuten im Treffpunkt. Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride? Place.
SRF Verkehrsinfo von 10.30 Uhr. Ein Hinweis zum Straßenzustand. Vor allem im Tessin und in Graubünden schneit es zurzeit teils kräftig bis ins Flachland. Bis am Nachmittag oder sogar Abend ist keine Wetterbesserung in Sicht. Sie müssen daher vielerorts mit Schnee auf den Fahrbahnen rechnen. Im Tessin ist die A2 Richtung Chiasso zwischen dem Gotthardtunnel und Lugano Nord für den Schwerverkehr wieder offen. In Graubünden ist die A13 Bellinzona Chur zwischen Bellinzona Nord und Thusis Süd weiterhin in beiden Richtungen für Lastwagen gesperrt.
Credo in noi, perché per me lo sai.
Es schneit zu Davos und sehr wahrscheinlich in anderen Landesteilen auch. Es ist Winter und alle, die gerne Winter haben und Wintersportler sind, die juckt es jetzt sehr wahrscheinlich in den Knie. Sie denkt, ach, wäre schön auf Pisten oder wäre auch schön, falls sie Tourenskifahrer, Skifahrerin sind, einmal wieder eine Tour machen. Wir sind im Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Es geht um Prävention, es geht um die Vorsicht, die man muss walten lassen, wo man einerseits eben logisch aufs Lawinenbülten lost bei uns auf SRF 1 um 10 vor 5 oder das Lawinenbülten list unter slf.ch. Und dann geht es natürlich auch um die richtige Ausrüstung. Für das ist der Hans-Ueli Rinner bei mir. Der Hans-Ueli Rinner ist Bergführer und Ausbildner Lawinenunfallprävention beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Und wir sitzen da oder stehen da bei einer Puppe, die sitzt im Eingangsbereich von dem Forschungszentrum. Die ist ausgerüstet mit allem Drum und Dran, was sie so braucht. Wenn man eben unterwegs ist im freien Gelände, Hans-Ueli Rinner, die ist jetzt überausgerüstet. Sage ich jetzt mal, was gehört zur Standardausrüstung, wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen und Hörern anfangen will, auch mal Touren Skifahren?
Ja, zur Standardausrüstung gehört ein Lawinenverschüttungssuchgerät, sogenanntes LVS. Es gehört eine Lawinenschaufel dazu und eine Sondierstange.
Das ist Pflicht.
Das ist eigentlich heute Standardausrüstung, ja.
Nur wichtig ist auch, dass man weiß, wie man es benutzt, oder? Also, da nützt einem nichts, wenn man so ein Lawinensuchgerät hat und nicht weiß, wie es funktioniert. Es gibt ja auch auf ein ganz verschiedene gibt's gute Tipps vom Fachmann, wie man mit denen umgeht.
Ja, das ist eine Seite, dass man mit der Ausrüstung umgehen kann. Und wichtiger ist natürlich noch, dass man die Ausbildung so weit betreibt, dass man gar nicht in eine Lawine kommt. Das ist noch wichtiger. Ja.
Das ist auch Ihr Job. Auf das können wir dann noch zu reden, wie Sie Leute ausbilden, eben, dass sie überhaupt nicht in eine Lawine reinkommen. Also, so ein Stab, eine Schaufel und so ein Lawinensuchgerät, wenn man jetzt eins bei sich hat und es richtig aktiviert hat, man kommt in eine Lawine, was passiert dann?
Also man kann ja jedes Gerät auf Senden haben und kann es dann umschalten auf Suchen. Ich mache das jetzt mal kurz. Die Puppe ist jetzt auf Senden und ich schalte jetzt mein Gerät auf Suchen umschalten. Und jetzt zeigen mir die neuen Geräte eigentlich ganz klar, wie weit ich weg bin vom Verschütteten. Das zeigt mir, in welche Richtung ich muss laufen. Und je näher ich jetzt zu dem Verschütteten komme, desto mehr zeigt mir der Ton schon an, dass ich in die Nähe komme. Und ich bin in einer relativ kurzen Zeit auf dem Verschütteten. Ich kann dann zusätzlich mit der Sondierstange noch orten und mit der Schaufel ausgraben.
Und dann hoffen, dass man noch rechtzeitig kommt. Wie viel Meter Distanz max liegt? Also ab wann fährt es abbeipsen?
Ja, im Schnitt etwa noch 50 Meter hat man eine Reichweite mit diesen Geräten.
Aber wenn man denkt, wie riesig so eine Lawine kann sein, das ist unglaublich, so eine Sucharbeit, oder? Also das braucht manchmal halt Stunden und dann ist es spät.
Ja, die Sucharbeit ist nicht wirklich das Problem, weil im Schnitt sind die tödlichen Lawinenunfälle, die Bretter sind also im Schnitt 50, 80 Meter. Also das ist schon wieder eine Reichweite, wo es ein Gerät gibt. Die Hauptarbeit ist eigentlich das Ausgraben. Und das ist das, was man noch viel mehr üben sollte, weil da braucht man am meisten Zeit.
Für das braucht man eben die Schaufel, die zur Standardausrüstung gehört. Kommen wir weg zur Standardausrüstung, zu dem, was man auch noch haben kann. Die Puppe hat orange Engelsflügel hinten dran, sieht aus, wie wenn es Flügel wären. Was ist das? Was ist ein Luftküsse? Für was ist das?
Das ist ein sogenanntes ABS. Das ist verpackt im Rucksack und das kann man auslösen, wenn man in eine Lawine kommt. Und das führt dazu, dass mindestens der Ballon, also es gibt dann so Ballon oben im Rucksack, eigentlich oberhalb von der Schneedecke sollte fliessen. Es garantiert nicht, dass der Körper nicht teil oder sogar ganz verschüttet wird. Und man hat ja auch grosse Unfall durch mechanische Unfallgefahr während dem, es ist ja fast wie ein Absturz, wenn ich in eine Laue komme. Aber der Ballon ist doch in sehr vielen Fällen oben auf und dient dann als Rettungsgerät.
Und dann sehe ich da noch so eine Art Schnorchel, der da zur Jacke rauskommt. Was ist denn das?
Das ist die sogenannte Avalon. Das Problem ist ja, wenn ich in der Lawine bin, hätte ich grundsätzlich genug Luft zum Atmen, sofern die Atemwege frei sind. Weil auch mit einer Dichte von 500-600 kg pro Kubikmeter Schnee ist ja immer noch 40-50% Luft. Aber ein Problem ist eben, dass man die Luft, die man ausatmet, wieder einatmet. Und das ist CO2 und dann vergiftet man sich selber mit der Zeit. Und die Avalon hat ein Ventil drin, also das ist ein Rüssel, den ich hier ins Maul nehme. Und hat noch ein Ventil, dass die ausgeatmete Luft geht am anderen Ort weg, als das, was ich einatme. Und das würde dann eben die Vergiftung vermindern. Voraussetzung ist natürlich, dass ich den Rüssel im Maul habe, bei Lawinenstillstand.
Auf jeden Fall, ja, das ist die grösste Voraussetzung. Jetzt, wenn ich jetzt die Puppen so anschaue und denke, ja, ich habe jetzt alles dabei, mir kann ja nichts passieren. Kann eine allzu gute Ausrüstung nicht auch ein Skitourenfahrer in einer zu grossen Sicherheit wiegen lassen, dass er denkt, ja, ich bin gut ausgerüstet, ich muss ja nicht so schauen aufs Gelände?
Ja gut, die Gefahr besteht natürlich immer. Die Diskussionen haben wir auch gehabt, wo wir die Autogurte haben müssen anlegen. Und die Diskussion haben wir, wenn wir die Helme anlegen. Grundsätzlich sollte man sich vielleicht schon ab und zu überlegen, wenn ich in einen Hang reinfahre, würde ich jetzt da ohne Ausrüstung auch reinfahren. Das ist eine gute Überlegung, die man sich machen kann. Aber solange der Nutzen doch höher ist als der negative Einfluss, kann man nicht sagen, man soll es jetzt wegen dem nicht tragen.
Wir haben es auch von der Ausbildung gehabt. Also es ist nicht nur die Ausrüstung, die wichtig ist, sondern auch eine gute Ausbildung. Sie als Ausbildner für Lawinenunfallprävention hier beim SLF wissen Bescheid, wie es funktioniert. Und für wer das alles ist, der so einen Kurs besuchen sollte, das besprechen wir mit dem Hans-Ueli Rinner noch in ein paar Minuten im Treffpunkt.
Through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. Just a little too tight, and anything I do will say that'll be okay.
mind if I change my mind a million times? I wanna hear him say, looking better than me. And when I cook him dinner and I burn it black, he better say, I like it like that, yeah. But if I change my mind a million times, I wanna hear him say,
ich hoffe, Sie geniessen den Freitagvormittag. Wir machen es auch hier im Schnee zu Davos. Wir sind zwar im Schermen, draussen schneit es, und wir sind hier im Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in der Eingangshalle, wo im Hintergrund gerade eine Führung läuft. Öffentliche Führungen immer wieder, wo man sich informieren kann über Schnee und Lawinen. Das ist ganz wichtig für vor allem die Leute, die auch ins freie Gelände rausgehen. Schneeschuhläufer, Skitouren, Leute, die gerne in den Bergen sind. Und da muss man eben auch wirklich gut Bescheid wissen. Die Ausrüstung ist das eine, das haben wir vorher angeschaut mit dem Hans-Ueli Riner, Bergführer und Ausbildner hier im Schnee- und Lawinenforschungsinstitut für Lawinenunfallprävention. Herr Riner, so ein Präventionskurs, wer besucht denn den bei Ihnen? Beziehungsweise für wer bieten Sie den an?
Ja, Ausbildung wird auf allen Niveaustufen gemacht. Also ich habe einen Kurs für Einsteiger und dann gibt es das Niveau Einsteiger geführt, also die mehrere Kurse machen, aber doch nicht selbstständig unterwegs sind. Und dann gibt es die selbstständig unterwegs sind. Und dann gibt es noch die Ausbildner und Könner und Experten. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich auf allen Stufen Ausbildung betreiben kann.
Was lernt jetzt ein Anfänger? Einer, der jetzt sagt, ich will auch gerne ein bisschen die Hügel, mir hat es zu viele Leute auf der Piste, ich werde jetzt Skitouren fahren. Was muss der zuerst einmal wissen?
Der Anfänger muss einmal wissen, wo er eigentlich unterwegs ist. Also er lernt die Exposition einschätzen, in welcher Exposition ist meine Tour, in welcher Steilheit bin ich unterwegs. Und dann mit dem zusammen kann er das Lawinenbild interpretieren. Das Lawinenbild, das dann sagt, wir haben Gefahrenstufen oberhalb 2000 Meter zum Beispiel, in den Expositionen West über Nord bis Ost. Und dann kann der Anfänger bereits sagen, betrifft das mich? Bin ich in den Expositionen unterwegs? Ja, nein. Und er lernt auch bereits erste Massnahmen am Unfallplatz, sollte dann etwas passieren. Das sind so Grundausbildungsthemen.
Und dann lernt er sicher auch, wie richtig schaufeln und wie die Sonde einsetzen. Also eine Schaufel ist eine Schaufel. Da braucht man zwei Hände dazu und ein bisschen Mäuse und dann geht das, oder?
Ja, es gibt heute natürlich Systeme, wie ich effizient schaufeln kann, weil das ist eigentlich der grösste Aufwand bei einer Rettung. Mit den heutigen LVS-Suchgeräten ist man in 2-3 Minuten auf dem Verschütteten. Man kann mit der Sondierstange orten. Und dann braucht man halt eben noch viel Zeit zum Ausschaufeln. Und eigentlich sollten wir die Leute innerhalb von 50 Minuten draussen haben, weil sonst nachher der grosse Knick kommt und nach einer halben Stunde nicht einmal mit der Hälfte Überlebenschancen haben. Also das ist sicher ein Teil. Aber trotzdem probieren wir immer wieder das Schwergewicht auf Prävention zu legen. Also für uns ist wichtiger, dass man nicht in die Lawine kommt, ist wichtiger als nachher die Lawinenrettung.
So Kurs findet im Gelände statt, nehme ich an. Also man hat sicher einen Bereich Theorie, aber ihr müsst ja dann auch ins Gelände raus. Auch das birgt ja wieder Gefahren. Wir haben den tragischen Unfall im Wallis, wo 4 Menschen während einer Lawinenausbildungskurs ums Leben gekommen sind. Wie fest ist das bei Ihnen im Hinterkopf, wenn Sie mit einer Gruppe rausgehen?
Ja, das ist natürlich immer im Hinterkopf. Also grundsätzlich darf nichts passieren und schon gar nicht in einem Ausbildungskurs. Aber einerseits haben wir das Restrisiko, das haben wir überall in unserem Leben, auf der Straße und überall. Und andererseits ist keiner von uns gefeit von Fehlern. Jeder von uns kann mal einen Fehler machen, kann sich verschätzen, kann sich irren. Das ist grundsätzlich möglich, aber gerade in Ausbildungskursen schauen wir natürlich schon darauf, dass man halt auch nicht zu lang ans Limit geht. Also dass man so einen gewissen Korridor zum Limit immer offen hat und an für sich in der Defensive unterwegs ist und den Leuten zeigt, der Unterschied zwischen Offensiv und Defensiv. Und dass man sehr viel Spass und sehr viel gute Erlebnisse haben kann, auch mit einem defensiven Verhalten.
Eben, den Leuten geht es ja ums Naturerlebnis, auch um die sportliche Herausforderung. Und das kann man auch in einem Gelände, wo man selber gut einschätzen kann. Jetzt geht auch als Anfänger.
Absolut. Also die Erlebnisse in den Bergen sind ja irrsinnig schön. Und ganz viele Leute sind in den Bergen unterwegs zur Erholung und eigentlich bietet es noch viel mehr als nur Erholung. Und da ist einfach eine gewisse Eigenverantwortung gefragt und dazu gehört halt die Ausbildung, dass man sich ausbildet und merkt, wo das Limit könnte sein, dass man Gefahren kennenlernt, aber auch das Risiko kennenlernt. Also Gefahr ist das eine, das Risiko, wo ich mich drinnen begebe, ist das andere. Und da hat der Mensch natürlich einen grossen Einfluss. Auf Gefahr habe ich keinen Einfluss, aber auf das Risiko, in eine Lawine zu kommen, habe ich einen ganz grossen Einfluss.
Der Hans-Ueli Rinner ist das. Er ist Ausbildner Lawinenunfallprävention beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut im Treffpunkt da bei uns. Wir durften zu Besuch sein und es gefällt uns so gut. Wir bleiben gerade noch ein Moment. Wir bleiben dann noch für den Ratgeber, wo es darum geht, ab wann ist eigentlich wichtig, dass man, wenn man eine Lawine sieht, dass man das meldet. Was bedeutet das? Kann es unter Umständen auch Leben retten, wenn man schnell reagiert und den zuständigen Stellen meldet, dass man eine Lawine beobachtet hat? Das gibt Antworten auf diese Fragen im Ratgeber dann nach den 11. Das übernimmt dann Crispin Zimmermann. Ich sage schon mal Adieu, wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein gutes Wochenende, eventuell auch in den Bergen. Am Mikrofon war Ladina Spiess.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Triste fra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Ma questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò puntare in lontananza. Preciso acabar, logo con isso. Preciso lembrar que eu existo.
que eu existo, eu existo. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai sbriciolata tra le dita. La 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 la.
In der ersten Reihe auf der Kante. Ich bin immer gespannt, ob alles läuft, so wie es geht, wie weit das mich ins Wasser dreht. Ich bin noch nie so ganz ersoffen, aber gleich schon mal Pfosten getroffen und ein Mäuerli geküsst, nur ich wusste, wo die Pülle kommt. Strömung schreiss mich manchmal mit, voll durch den Dreck vom einen zum anderen Fleck. Dass ich weiss, wo ich bin. Und kontrollieren gilt nicht. Ich fahre lässig durchs Leben, fahre gegen ein bisschen daneben, neben der Fahrbahn an allen anderen vorbei. Wenn es gefährlich wird, bin ich gern dabei. Komm, steig ein. Ich fahre lässig durchs Leben, fahre gegen ein bisschen daneben, neben der Fahrbahn an allen anderen vorbei. Wenn es gefährlich wird, bin ich gern dabei. Komm, steig ein. Ich bin halb so schlau wie sie, oder vielleicht bin ich zu wenig blöd. Mein Stimmungsbarometer steigt ständig. Ich bin manchmal unanständig, riskiere zu viel, haben sie gesagt. Vielleicht könnte es ja sein, dass alle um mich herum zu anständig sind. Ich tanze gern ein bisschen aus der Reihe, manchmal so, dass ich auf die Schnur gehe. Ich mache manchmal dumme Sachen, lache gern, lass gern krachen. Es ist nicht einfach, man muss schauen. Jeder Weg hat ohne Grube. Graben durch sie meistens selber. Gescheiter wird man mit dem Alter oder nicht. Ich fahre lässig durchs Leben, fahre gegen ein bisschen daneben, neben der Fahrbahn an allen anderen vorbei. Wenn es gefährlich wird, bin ich gern dabei. Komm, steig ein. Ich fahre lässig durchs Leben, fahre gegen ein bisschen daneben, neben der Fahrbahn an allen anderen vorbei. Wenn es gefährlich wird, bin ich gern dabei. Komm, steig ein. Fahre gegen ein bisschen daneben, neben der Fahrbahn an allen anderen vorbei. Wenn es gefährlich wird, bin ich gern dabei. Komm, steig ein.
fahre lässig durchs Leben, fahre gegen ein bisschen daneben, neben der Fahrbahn an allen anderen vorbei. Wenn es gefährlich wird, bin ich gern dabei, komm, steig ein. Wenn es gefährlich wird, bin ich gern dabei, komm, steig ein. Wenn es gefährlich wird, bin ich gern dabei.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.